Alright, wollen wir?
Klappe die vierte.
Also fange ich an. Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Führungsqualitäten. Ich suche Führungskräfte, die nicht nur Antworten haben, sondern auch Fragen. Eine dieser Fragen kommt heute aus einem Staatstheater, genauer gesagt aus der Damenschneiderei dort.
Ich bin Julia und ich bin eine Gewandmeisterin in einem Dreisparten-Staatstheater. Gewandmeister heißt, dass man die Führungskraft über eine Schneiderei ist, in diesem Fall die Damenschneiderei.
Ich bin Anne, ich bin Julias Kollegin. Wir sind zusammen die Leitung dieser Damenschneiderei.
In der Damenschneiderei arbeiten 21 Menschen daran, dass Oper, Schauspiel und Ballett jeden Abend funktionieren. Das heißt, Präzisionsarbeit, Handwerk, enge Abstimmung, eigentlich ein ganz klassischer Präsenzjob.
Unsere Arbeit lässt sich nicht von zu Hause und am Laptop erledigen.
Und dann kriegen die auf einmal eine neue Betriebsvereinbarung. Mobiles Arbeiten für alle. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das, wenn so eine Regel auf eine Arbeitsrealität trifft, in der Präsenz eigentlich unverzichtbar ist? Was heißt es, wenn dann auf einmal Einzelne doch von zu Hause arbeiten und andere aber vor Ort bleiben müssen? Und was heißt es, wenn hier auf einmal nicht mehr nur die Organisation, sondern auch Fragen von Gerechtigkeit, Vertrauen und Teamgefühl auf dem Spiel stehen? Genau darüber sprechen wir heute, wieder mit Elena Lange und Frederik Fleischmann. Schön, dass ihr da seid, und für unsere neuen ZuhörerInnen, stellt euch doch noch mal kurz vor.
Hallo Sebastian, hallo Elena, ich bin Frederik Fleischmann von The Dive. Wir machen Organisationsentwicklung und Weiterbildung und verstehen uns auch selber als Labor für neue Formen der Zusammenarbeit.
Ja, ich bin Elena Lange und ich bin Organisationsentwicklerin, Beraterin, Teamcoach, Trainerin und seit neuestem auch Podcasterin.
Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Fühlungsqualitäten. Julia und Anne, die leiten gemeinsam die Damenschneiderei eines Staatstheaters. Und noch als Kontext dazu, wir haben mit den beiden ein längeres Vorgespräch geführt und wissen deswegen ein bisschen mehr über diesen Fall, als hier zu hören war. Was sie uns beschrieben haben, klingt ungefähr so. Also dort in dem Betrieb finden immer viele Produktionen parallel statt. Das heißt, es gibt immer in der Damenschneiderei dann viele tägliche Änderungen, die sie vornehmen müssen an Kostümen. Enge Abstimmung im Team sind nötig, sehr viel Handarbeit vor Ort. Und dann kriegen die auf einmal eine ganz neue Realität, nämlich durch diese Betriebsvereinbarung soll auf einmal mobiles Arbeiten offiziell für alle möglich sein. Und eine Kollegin nutzt das sehr intensiv, zeitweise zu 100%. Andere im Team können das gar nicht. Und dadurch stehen dann auf einmal ganz neue Fragen im Raum. Wie können wir gut zusammenarbeiten, wenn nicht immer alle am gleichen Ort sind? Welche Regelungen gehen gut auf die individuellen Bedürfnisse ein, funktionieren aber auch für das Team als Ganzes? Und wie können wir als Führungskräfte hier was aushandeln, was für alle funktioniert, ohne dass wir uns in Konflikten aufreiben? Also der Aufhänger in diesem Fall ist ja eine Homeoffice-Regel. Und ich habe aber das Gefühl, dass das eigentlich nur die Oberfläche ist, dass da noch mehr drunter steckt unter dieser Fragestellung. Deswegen lasst uns doch diese Frage analysieren und gucken, welche Themen sich darin eigentlich verstecken.
Da steckt wirklich wieder viel drin. So eine diffuse Situation, und mir hilft es dann häufig, das erstmal zu sortieren. Also was haben wir hier vor uns? Zum einen die formale Ebene, die durch die Betriebsvereinbarung vorliegt und die einen Rahmen vorgibt. Dann gibt es die operative Ebene. Welche bestehenden Arbeitsabläufe haben wir und wie müssen wir die jetzt mit der Betriebsvereinbarung in Einklang bringen? Und die dritte Ebene, die ich hier sehe, ist die Beziehungsebene. Wenn wir eine klare Regelung haben, dann kann das zu Gefühlen von eine Person darf jetzt aus dem Homeoffice arbeiten, weil sie es auch kann, weil es die Möglichkeit gibt, aufgrund ihres Setups, dass das möglicherweise als unfair angesehen wird. Und die letzte Ebene ist dann die individuelle Ebene. Hier jetzt mal aus der Brille der Führungskraft. Ich habe jetzt möglicherweise einen Konflikt im Team. Die Stimmung ist nicht mehr so gut. Die Menschen sind nicht mehr so in Verbindung wie früher. All diese Fragen. Und dann, mit welcher Haltung möchte ich da jetzt drauf schauen? Vielleicht, wenn ich entspannt bin, denke ich, okay, ich kriege das gut hin. Aber unter Stress verfalle ich dann in Muster, wo ich dann möglicherweise einfach mal auf den Tisch haue, ein Machtwort spreche und dann so merke, ach, eigentlich möchte ich ja mit einer ganz anderen Haltung auf mein Team blicken und mich auch fair halten.
Das heißt, die Frage, die wir uns anschauen, berührt ja alle vier Ebenen, die du gerade beschrieben hast. Und entsprechend sollten wir uns auch alle vier anschauen, wenn wir zur Lösung des Problems beitragen wollen. Dann lass uns doch mal mit der formalen Ebene anfangen. Da ist ja diese neue Betriebsvereinbarung, die jetzt einen neuen Rahmen vorgibt. Aber was heißt es denn jetzt ganz konkret für Julia und Anne in ihrer Führungsrolle?
Genau, also eine Betriebsvereinbarung wird erstmal zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat geschlossen. Und oft sind in diesen Vereinbarungen dann Formulierungen, wie mobiles Arbeiten ist möglich oder kann gewährt werden. Und das bedeutet dann für die Führungskraft, dass sie ermessen hat, was sie ausüben kann. Und das bedeutet auch, dass sie sagen kann, nein, ihr müsst alle vor Ort arbeiten, aber dieses Nein muss eben besonders begründet werden. Und das kann hier auch gut begründet werden, mit den Ad-hoc-Aufgaben, die eben in dem Theaterbetrieb anfallen. Und daher ist eine belastbare Begründung hier überhaupt nicht problematisch. Wir haben aber verstanden aus dem Vorgespräch mit Julia und Anne, dass sie das durchaus in gewissen Situationen und in einem kleinen Rahmen auch ermöglichen wollen und gar nicht schwarz-weiß entscheiden möchten. Und sie sind aber irgendwie noch unsicher, wie dieser Rahmen aussehen kann und wünschen sich von uns einfach Best Practices.
Also wir haben jetzt diese formale Ebene. Jetzt in dem Fall wird da ja quasi von einer höheren Instanz den Führungskräften was Neues vorgesetzt, woran sie sich halten müssen. Und dann kann ich als Führungskraft oder wir als Team aber ja auch noch selber Regeln aufstellen, die dann für uns gelten. Also jetzt selber zum Beispiel eine Policy schreiben, wie regeln wir Homeoffice. Das wäre dann auch noch Teil dieser formalen Ebene, richtig?
Genau, also Regeln, eine Policy fürs Team, auch wenn wir über das Thema Rollen, wer ist wofür verantwortlich oder wenn wir uns einen neuen Prozess geben, all das würde ich auf dieser Ebene sehen.
Okay, super. Und dann kommen wir aber schon zur nächsten, nämlich der operativen Ebene. Was ist damit gemeint?
Ja, die regelt eigentlich das Tagesgeschäft. Welche Projekte haben wir? Welche Aufgaben stehen diese Woche an? Und in dem geschilderten Fall ist eben der Betriebsablauf stark auf Anwesenheit ausgerichtet. Und ja, das stellt Julia und Anne vor die Herausforderung, dass sie hier eine Einzelfallentscheidung treffen müssen, weil eine Kollegin von zu Hause arbeiten kann, weil sie eine eigene eingerichtete Schneiderei, sag ich mal, vor Ort hat. Und alle anderen haben das nicht. Die haben nicht Industrienähmaschinen. Und das führt zu der Ungerechtigkeit oder gefühlten Ungerechtigkeit, dass eben diese Ad-hoc-Aufgaben, die sind stressiger und dass dann die eine Kollegin, die sich nie in diese stressige Situation begibt, weil sie ganz entspannt aus dem Homeoffice ihre Sachen abarbeiten kann.
Zumindest seltener. Manchmal ist sie ja da.
Ja.
Und dann kommen wir aber schon zur dritten Ebene, nämlich der Beziehungsebene. Und da schließt sich ja diese Frage der Fairness oder gefühlten Gerechtigkeit an. Und das ist ein Thema, das bestimmt sehr vielen Führungskräften vertraut ist. Jetzt gerade in dem speziellen Fall sehen wir ja oft, gibt es einzelne Personen im Team, für die eine individuelle Regelung sinnvoll erscheinen könnte. Und gleichzeitig schließt sich dann immer diese Sorge an, wenn wir hier Ausnahmen machen, wollen dann nicht alle auf einmal nur noch von zu Hause arbeiten. Und ja, für mich ist hier eine wichtige Frage, was ist denn eigentlich das Ziel guter Führung? Also geht es zwingend darum, alle individuellen Bedürfnisse vollständig miteinander in Einklang zu bringen? Oder was ist eigentlich hier meine Aufgabe als Führungskraft?
Wir hatten ja gerade schon die Ebene der operativen Zusammenarbeit, also einfach, dass die Arbeitsprozesse gut laufen, dass die Kostüme am Ende fertig sind, dass man auf Proben schnell reagieren kann. Dann hatten wir die Ebene der formalen Ebene, in welchen Regeln wir uns bewegen. Und wovor manche durchaus, würde ich sagen, ein bisschen die Augen verschließen, ist dann halt diese Beziehungsebene. Was passiert kulturell? Welche Emotionen kommen auch hoch? Wie ist so die Teamchemie? Und da finde ich es wichtig, da jetzt nicht 100% der Aufmerksamkeit drauf zu setzen und nur noch irgendwie im Kreis zu sitzen und Lieder zu singen und sich zu befragen gegenseitig, wie geht's dir denn gerade?
Nicht so wie hier, meinst du?
So, aber dafür auch Raum frei zu machen, also da auch Räume für zu schaffen und genau diese Unzufriedenheiten, die entstehen, eben auszudrücken, weil die Erfahrung eben ist, dass das Ausdrücken einfach auch schon ganz stark zu tragfähigen Lösungen führen kann. Es gibt diesen schönen Satz, Problemlösungen führen zu Lösungsproblemen. Und das scheint mir auch hier der Fall. Ja, es gab die Problemlösung, Homeoffice zu ermöglichen, eine Kollegin, die das braucht oder da ein großes Interesse dran hat, ihr das auch zu ermöglichen. Und dann gibt es eben Folgeprobleme, die sogenannten Lösungsprobleme. Und damit man eben möglichst tragfähige Lösungen entwickelt, ist es total sinnvoll, in den Beziehungsraum zu gucken und da zu schauen, was sind denn wirklich die unterschiedlichen Interessen, Anliegen, Bedürfnisse von den einzelnen Teammitgliedern.
Quasi hast du jetzt in einem Satz die Strategie aller Unternehmensberater zusammengefasst. man löst ein Problem und schafft viele neue, um wieder angefragt zu werden?
Ja, nicht von allen Unternehmensberatern, muss ich jetzt natürlich sagen, selber als Unternehmensberater.
Ja, sorry, ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen. Du warst ja noch mittendrin im Beziehungsraum.
Ja, also was glaube ich ein Stück weit knifflig ist und wo man einfach drauf gucken kann, ist, dass es eben unterschiedliche Anliegen gibt. Es gibt die total berechtigten individuellen Anliegen der Einzelperson, will ich ins Homeoffice, will ich nicht ins Homeoffice, und es gibt eben auch das mindestens ebenso wichtige Anliegen der Organisation, dass die Arbeitsabläufe gut funktionieren und übrigens auch der Führungskräfte, dass sie durch Sonderregelungen auch nicht so viel zusätzlichen Arbeitsaufwand haben, dass sie bei jeder Aufgabe erstmal überlegen müssen, Moment, wer ist gerade da, wie kann ich das gut verteilen, auf welchem Kommunikationsweg, und da scheint mir schon diese Beziehungsebene sehr zentral zu sein, wirklich mal zu verstehen, welche Anliegen gibt es denn und wie kann man die so zusammenlegen, dass sie irgendwie möglichst gut zusammenpassen?
Ja, und wir sind ja jetzt auch alle schon ein paar Jahre in dieser New Work Welt unterwegs und ich sehe da schon eine Veränderung im Vergleich zu vor vielen Jahren, wo ein klarer Trend dahin ging mit dem Wholeness, dass jeder sich so zeigen kann, wie er oder sie ist. Wir machen Check-ins, wir können teilen, was uns bewegt, und dass das wieder zum einen von den Organisationen ein Stück weit zurückgefahren wird, aber dass man sich aufgrund des wirtschaftlichen Drucks vielleicht auch nicht mehr so traut, sich so offen zu zeigen und zu sagen, ich bin total gestresst und das wird mir alles zu viel. Und ja, wir haben das viele Jahre, als es noch wirklich ein Arbeitnehmermarkt war und auch in der IT, wir wirklich um jeden Entwickler, Entwicklerin, IT-Fachkraft gekämpft haben, hat das teilweise auch wirklich interessante Folgen gehabt. Ich erinnere mich noch, dass ich in meiner Personalrolle angefragt wurde von einem Mitarbeiter, ob ich ihm nicht bei der Wohnungssuche helfen könnte, weil das wäre total stressig in Berlin und es würde ihn total von der Arbeit ablenken und das würde er von mir erwarten in meiner People-Rolle. Und ja, also das ist dann so die andere Seite, wenn diese Individualinteressen so sehr mit auf die Arbeit gebracht werden, dass es so ganz selbstverständlich ist, dass sich der Arbeitgeber um alles kümmert, private Anliegen. Und ich glaube, es ist wichtig, oder es ist ein Anspruch an guter Führung, die ich auch habe, jetzt diese Individualinteressen nicht komplett jemandem abzusprechen, aber eben in einer guten Balance und zu gucken, okay, wo ist hier eine Grenze, wie viel teilen ist auch hilfreich und wann kippt das vielleicht, dass dann auch eine ganz schlechte Stimmung ist, und ja, da immer einen Blick drauf zu haben. Beziehungsebene ja, aber eben nicht so weit, dass es dann die Ziele, die das Team eigentlich verfolgt, irgendwie verwässert.
Aber dann bleibt ja immer noch die vierte, nämlich die individuelle Ebene. Wie verändert diese Ebene denn den Blick auf diesen Fall, den wir hier haben?
Ja, genau. Ein bisschen haben wir sie gerade schon gestreift. Also in dieser individuellen Ebene, da stecken so Sachen drin wie unsere Glaubenssätze, unsere Muster, unsere Prägung, Erziehung, auch unsere Triggerpunkte, wo wir vielleicht ein bisschen allergisch drauf reagieren. Und ich glaube, auch in diesem Fall ist das wieder eine sehr relevante Dimension, zusätzlich zu den anderen dreien, die wir schon angeguckt haben. Ich habe den Eindruck, dass Julia und Anne eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wollen. Sie wollen nicht so diese ganz klassische Führungskultur weiterleben, die vielleicht bisher dort praktiziert wurde. Sie wollen eine gewisse Offenheit, eine Gesprächsbereitschaft, und gleichzeitig all diese Prägungen, die wir in uns tragen, sind natürlich auch ein bisschen wie die Filter, mit denen wir auf die Welt blicken. Und wenn dann eine Kollegin oder ein Kollege kommt und sagt, ja, ich möchte jetzt einen Großteil meiner Arbeit im Homeoffice machen, dann geht diese Information erstmal durch den inneren Filter und dann kommt die innere Bewertung von mir als Führungskraft oder in dem Fall Julia und Anne. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da zu gucken, welche eigenen Trigger werden ausgelöst, was wollen sie auch für eine Art von Führung etablieren, in welcher Haltung sind sie da, gehen sie in der Offenheit in das Gespräch, haben sie genug Blick für das, was eigentlich auch ihr eigenes Interesse ist, haben sie genug Blick für, was ist das Interesse vom Gegenüber. Also da letztlich ist es so ein Stück Bewusstheit, Achtsamkeit, ein bewusster Umgang, ja, mit diesen eigenen Filtern, die man so mitbringt, wenn man so auf die Welt blickt. Ich finde es schon hilfreich, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, dass wir uns dieses Modell oder diese Ebenen jetzt gerade nicht ausgedacht haben, sondern dass es das Four Spaces Modell ist, die immer dann hilfreich sind, wenn man vor so komplexe Probleme kommt. Hier ist ja erstmal die Frage gewesen, einerseits die formale Ebene, die operative Ebene, die Beziehungsebene und die individuelle Ebene. Und eigentlich kann man jedes Problem, jedes Anliegen nehmen, in die Mitte setzen und einfach mal aus den vier Brillen beleuchten. Und wenn ich so eine Hitliste hätte, irgendwie Modelle, ohne die ich nicht mehr leben will, oder Modelle, die die Welt verändern, also bei mir wären die Four Spaces mindestens mal in den Top 5. Also ein ganz, ganz wichtiges Modell. Ich denke, wir kommen im Podcast auch öfter nochmal drauf zurück. Aber falls jemand das nochmal nachlesen möchte, das wäre dann ja, der Weg.
Wenn ihr Frederiks Top 10 hören wollt, müsst ihr die Staffel dieses Podcasts bis zum Ende hören.
Schreibt es in die Kommentare.
Unsere Ideen, Tipps und Tools. Ja, lasst uns doch mal langsam zu Lösungsideen kommen. Was habt ihr da mitgebracht? Was ist euch eingefallen, was hier helfen könnte?
Ja, ich würde vielleicht mal anfangen. Also Julia und Anne sind ja mit der Frage auf uns zugekommen, welche Best Practices es gibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich aus diesen vier Ebenen auf das Problem schauen, sehen wir, wie komplex das ist, wie individuell das auch ist für den spezifischen Arbeitskontext, der in der Damenschneiderei relevant ist. Und ich denke, da wird relativ schnell klar, dass so eine pauschale Antwort wie, ach, macht 50% Homeoffice, macht 50% Präsenzpflicht, halt nicht funktionieren wird. Was aber wirklich nützlich sein kann, ist eine Orientierung zu geben, wie man zu einer Regelung mit dem Team kommt, die für das Team passt, für den spezifischen Kontext gut passt und auf welche Punkte man da vielleicht gucken kann. Und ich würde einfach mal ein paar schon mal reinrufen und wir kommen dann wahrscheinlich noch zu weiteren. Also was ich als erste Empfehlung an Julia und Anne mitgeben möchte, ist, wenn sie jetzt in so einen Prozess gehen, zu gucken, welche Regelung geben wir uns denn, was machen wir denn aus dieser Betriebsvereinbarung als Team, wie wollen wir das leben, dass sie als Führungskräfte den Rahmen vorgeben. Der Rahmen vorgeben kann bedeuten, was ist zum Beispiel nicht verhandelbar, zum Beispiel mehr als 20% Homeoffice, dass sie das einfach schon als Rahmung haben, in ihrer Führungsrolle da eine Klarheit vorzugeben. Es kann auch eine Klarheit darüber sein, in welchem Entscheidungsmodus sind wir unterwegs. Ist das jetzt eine Teamentscheidung und alle dürfen mitreden und jeder kann Veto geben? Würde ich an der Stelle nicht empfehlen, sondern wahrscheinlich bleibt es die Entscheidung von Julia und Anne und sie wollen sich aber Resonanz holen aus dem Team, wollen vielleicht das Problem noch besser verstehen und wollen einfach mal einen Gesprächsraum aufmachen, dass die Leute ihre Wünsche äußern können, damit sie das bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen können. Und den Rest dann durchaus im Team klären. Also wann brauchen wir uns wirklich vor Ort? Welche Bedürfnisse gibt es? Was funktioniert remote richtig gut? Was kann da gut passieren? Und wenn man dann diese Wünsche in die neue Regelung integriert, dann führt das normalerweise zu einer belastbareren, tragfähigeren Lösung.
Also hier geht es ja auch darum, dass ein Verständnis füreinander entsteht. Also würdest du auch sagen aus deiner Erfahrung, dass diese vielleicht gefühlte Ungerechtigkeit sich dadurch schon reduzieren lässt, dass hier einfach mal alle auf den Tisch legen, warum sie vielleicht auf Homeoffice angewiesen sind oder warum das für sie eine Relevanz hat?
Genau, also ich glaube, dass gefühlte Ungerechtigkeit, vielleicht ist sie da, ja, vielleicht ist sie auch in der Form gar nicht da. Ich glaube, das ist wirklich dann auch noch rauszufinden und da muss man gucken, dass man eben diese Interessen wirklich nochmal in den Raum holt, dass man die sichtbar macht, dass man aber auch sagt, warum will die Person, wie du vorschlägst, ins Homeoffice, warum ist es für diese Person vielleicht speziell wichtig, das zu machen? Genau, also wirklich diese Interessen, Bedürfnisse wirklich mal gleichberechtigt nebeneinander zu legen und auch mal einen Moment da sein zu lassen. Nicht sofort zu der Lösung zu springen, nicht sofort zu sagen, naja, okay, dann ist ja klar, dann gibt es jetzt gar kein Homeoffice mehr. Sondern mal zu gucken, welche Bedürfnisse sind denn da und einander zu verstehen. Und ich habe ganz oft den Eindruck gewonnen in den vergangenen Prozessen, in denen ich bei sowas teilhaben durfte, dass dieses Verstehen voneinander ganz schnell dazu beiträgt, auch sowas wie Feindbilder abzubauen. Mhm. Ja, weil die Leute handeln in der Regel ja auf ihre Art und Weise rational und in ihrem Rahmen sinnvoll. Und was wir halt oft verlieren in so einem stressigen Arbeitsalltag erst recht, ist halt das Verständnis füreinander. Und deswegen würde ich wirklich gar nicht nur an der Regelung ansetzen, sondern wirklich auch an diesem Punkt Verständnis füreinander schaffen. Und das gilt übrigens für die Führungskräfte genauso. Also was brauchen sie, um ihre Führungsaufgabe gut zu erledigen? Aber was brauchen sie auch von ihren Kolleginnen und Kollegen, um damit es im Arbeitsbetrieb gut funktioniert?
Und also meine Erfahrung jedenfalls ist, auch wenn man 40 Stunden oder 30 Stunden die Woche am gleichen Ort verbringt, heißt es ja nicht, dass man viel miteinander redet. In den meisten Organisationen ist es ja viel üblicher, übereinander zu reden, als wirklich miteinander zu reden. Und ich glaube, was du jetzt beschreibst, ist ja auch ein Raum, in dem man sich dann mal wirklich zuhört und in so einem Kontext erfährt man dann vielleicht, dass die Bedürfnisse, die dahinter liegen, ja total verständlich sind und dass man selber sich auch vielleicht genauso verhalten würde.
Ja, genau. Und die vier Ebenen, die wir gerade unterschieden haben, so ein kleines Geheimnis darin ist, dass die halt unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Und die operative Arbeit, also in dem Fall Kostüme schneidern, auf Anpassungswünsche reagieren, das ist immer schnell, da gibt's immer was zu tun, das ist dringend. Und diese Beziehungsebene, die ist in der Regel nicht ganz so akut, die ist nicht dringend, die kann auch nochmal aufgeschoben werden und dann passiert's halt nie. Und sich dafür Zeit zu nehmen, wie du es gerade vorschlägst, ist, glaube ich, wirklich eine große Veränderung für viele Teams. Bewusst aus dieser Geschwindigkeit rauszugehen, ein bisschen zu verlangsamen. Es gibt diesen Satz, slow down to speed up.
Und Julia und Anne haben ja bisher selbst versucht, als Führungstandem eine Lösung zu finden. Und wir schlagen gerade vor, öffnet das, geht mit dem Team in Austausch, sprecht über Bedürfnisse. Und natürlich, die Beziehungsebene ist da wichtig, aber ich glaube, auch ganz operative Dinge könnten dann wieder in so einem Team-Meeting auf den Tisch kommen und auch Regeln, Strukturen. Und da würde ich gerne aus meiner Praxis, insbesondere nach Corona, zwei Fälle mit euch teilen. Und die könnten von der Organisation gar nicht unterschiedlicher sein. Zum einen habe ich mit einem großen deutschen Autobauer über die Betriebsvereinbarung und das mobile Arbeiten in einem Teamkontext sprechen dürfen und mit einer politischen Stiftung. Also kulturseitig sehr unterschiedlich. Aber sie standen beide vor der gleichen Herausforderung. Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, die eben eine Ermessensentscheidung war, wie genau mit dem mobilen Arbeiten umgegangen wird. Und das war ein sehr, sehr schöner Anlass, dann einfach mal insgesamt über die Zusammenarbeit zu sprechen und die Rahmenbedingungen. Also nicht nur, wann ist wer wo, sondern vielleicht auch, wie wollen wir eigentlich kommunizieren, wenn wir jetzt hybrid arbeiten? Welche Kanäle nutzen wir für die interne Kommunikation? Welche für externe? Und was brauchen wir einfach, um in diesen Zeiten jetzt nach Corona, wo nicht mehr alle nur im Homeoffice sind, wieder für so eine Kultur, die beides zulässt? Und ich glaube, das ist total relevant für ganz, ganz viele. Und in den letzten Jahren haben da auch schon ganz viele Organisationen sehr viel Erfahrung mitgesammelt. Und ich kann auch hier in den Shownotes Tools verlinken, die wir genau in diesem Case mit dem Autobauer für diesen Workshop, wo über die Zusammenarbeit gesprochen wurde, entwickelt wurden. Zum einen eine Kommunikationspolicy und dann auch, ja, was machen wir eigentlich im Homeoffice und welche Aufgaben, welche Dinge sollten wir besprechen, wenn wir uns an diesen Tagen auch im Büro sehen. Bei dem Autobauer-Case war es nämlich so, dass es eine Vorgabe gab, und zwar 2 Tage müssen alle wieder ins Büro kommen. Und es war aber nicht vorgegeben, welche Tage das sind. Und das war so ein bisschen ins Team gegeben, dass jedes Team dafür eine gute Entscheidung trifft. Und ich will noch eine kleine Anekdote aus diesem Workshop mit euch teilen, weil die ist mir über Jahre im Kopf geblieben. Und zwar sprachen wir gerade über Kommunikationskanäle und wann Teams benutzt wird und wann E-Mail. Und aus einem Teilnehmer platzte es heraus und meinte, ja, also wenn wir jetzt schon darüber reden, dann würde ich jetzt mal sagen, dass mich eine Sache total nervt, immer dieses Hi All. Also es geht irgendwie gar nicht. Wenn ich eine E-Mail bekomme mit Hi All, dann lese ich schon gar nicht mehr weiter. Und die Hälfte der Teilnehmer verdrehte die Augen. Wir reden hier über einen internationalen Konzern. Und ich fragte Axel, okay, was wünschst du dir? Was wäre in deinen Augen eine angemessene Anrede, wenn viele im Verteiler sind? Und er guckte alle an und sagte, Servus, Kolleginnen und Kollegen. Und ja, also auch auf so einem Detailgrad kann man dann natürlich mal über Kommunikation im Team sprechen. Und ob das jetzt die Anrede ist, die in diesem internationalen Konzern sich durchgesetzt hat, das kann ich euch nicht sagen. Das Projekt ist lange abgeschlossen, aber ja.
Und jetzt Werbung. Wir sind gleich wieder da. Ein Teil guter Führung, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird, ist Selbstführung. Ich glaube, nur wer Klarheit über die eigenen Ziele und Prioritäten hat, kann auch anderen Menschen Klarheit bringen. Vor ein paar Jahren habe ich einige Stunden am Whiteboard verbracht und versucht, alles, was ich über das Thema Selbstführung weiß, in ein Schaubild zu überführen. Herausgekommen ist das Clarity Canvas. Kein einfaches Tool, sondern ein ganzes System, das dir dabei hilft, dein ganzes produktives Leben zu überblicken und danach auszurichten. Mein Leben hat das ein kleines bisschen verändert. Heute ist das Clarity Canvas Teil unserer Tool-Plattform 9Spaces. Und für ein paar Wochen darf ich das Clarity Canvas jetzt kostenlos rausgeben. Mit dem Code Sebastian100, Sebastian in Großbuchstaben, wartet außerdem ein besonderes Angebot auf dich. Alle Infos auf 9spaces.de/Sebastian. 9 als Zahl geschrieben. Vor kurzem habe ich im Newsletter für Neues Arbeiten über KI geschrieben und darüber, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir sie nutzen. Natürlich ist jeder von uns irgendwann irgendwie bei Claude oder ChatGPT unterwegs, um zu recherchieren, Gedanken zu sortieren, ein Bild zu erstellen oder einfach nur, um eine alberne Frage zu beantworten. Aber mir ist wichtig, dass du KI bewusst einsetzt. Dirk von Gehlen und Franz Himsel haben nun darüber ein ziemlich kluges Buch geschrieben. Es heißt, wie KI dein Leben besser macht. Und das Beste, ihr müsst es gar nicht lesen, ihr könnt es einfach hören. Das Buch gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Audible, Spotify, Apple Books und so weiter. Produziert wurde das Ganze übrigens von Collo Media, der Audioverlag, der auch diesen Podcast mit uns macht. Hört doch mal rein. Für die, die es nicht wissen, was ist denn eine Kommunikationspolicy? Das hast du jetzt gerade zwar schon so ein bisschen erklärt, aber was verbirgt sich dahinter?
Ja, dass wir Regeln schaffen, wie wir in der hybriden Arbeitswelt oder auch, wenn alle vor Ort sind, mit solchen Tools wie Slack, Teams, was wollen wir uns da für Regeln geben? Zum Beispiel kann man ja einstellen, dass man zwar online ist, aber nicht gestört werden will. Und dann eine Regel darüber, wann darf man das, wie viele Stunden darf man das? Wollen wir das überhaupt oder sollen immer alle auch auf diesen Kanälen sofort antworten? Ich habe noch im Kopf, dass es da die Regel gab, wenn es ganz dringend ist, dann rufen wir uns an. Und sonst ist es auch okay, wenn es 2-3 Stunden mal dauert, bis man auf einem Tool wie Slack eine Antwort gibt. Und ja, das würde man in so einer Policy festlegen. Auch die Kommunikation mit extern, dann über E-Mail. Was haben wir da für Antwortzeiten? Ist ja auch sehr unterschiedlich. Ist man jetzt ein Customer Service Team und der Kunde oder die Kundin wartet auf eine Antwort und das ist sehr, sehr dringend, oder ja, bin ich in einem anderen Kontext unterwegs?
Ja, mir gefällt, dass du hier die Brücke schlägst von Homeoffice-Regelung zu wie arbeiten wir eigentlich richtig gut zusammen? Und ich glaube, das könnte für diesen Fall auch wirklich eine interessante Veränderung der Perspektive sein. Weil am Ende ist es, glaube ich, den Leuten einigermaßen egal, wer wie lange im Homeoffice ist, sondern es geht wirklich darum, wie kann bei uns gute Zusammenarbeit gelingen? Sind die Arbeitsbedingungen vor Ort so, dass wir konzentriert arbeiten können, dass wir gut unseren Job machen können, dass wir die Arbeitsmaterialien haben, die wir brauchen, dass wir auch mal Ruhephasen finden und so weiter? Dann können dadurch auch so Gefühle, Gedanken wie Ungerechtigkeit oder so auch aufgehoben werden, wenn ich sozusagen mit meinem eigenen Arbeitsumfeld zufrieden bin. Ich glaube gar nicht, dass die Regelung ist, alle müssen ins Homeoffice oder alle müssen in die Präsenz, dann sind am Ende alle gleich unglücklich. Ich glaube, das kann man wirklich ein bisschen ausweiten und einfach gucken, Moment, was brauchen wir denn hier für eine gute Zusammenarbeit? Und es kann auch bedeuten, 100% Homeoffice geht nicht, weil ich muss dich auch manchmal sehen, ich will mit dir auch eine gute Arbeitsbeziehung, ich will mit dir einen kurzen Draht haben, ne? Aber es ist eben nicht notwendigerweise 100% Präsenzpflicht. Und ich denke mal, dass dieser Arbeitskontext das nicht gewohnt ist, ja, das, was wir gerade vorschlagen. So, setzt euch mal zusammen, überlegt mal, schaut auf die Bedürfnisse. Ich denke mal, Julia und Anne werden sagen, warte mal, wir haben hier 100 Kostüme zu schneidern, wir haben Zeitdruck, wir müssen das alles schaffen. Deswegen überlege ich gerade, ob man auch empfehlen kann zu sagen, man macht vielleicht sowas wie eine Arbeitsgruppe, dass man nicht alle 21 Leute dort in diesen Prozess involviert, aber vielleicht sagt, wir nehmen mal eine repräsentative Gruppe von 4-5 Leuten, die sich Gedanken machen, die auch mal ein Gespräch führen oder so. Die anderen dürfen auch gerne eine Idee einbringen, aber dass es so eine Kerngruppe gibt, die sich damit beschäftigt, um eben das einigermaßen ressourcenschonend zu machen, weil klar ist auch, der Job muss gemacht werden und der Job kann aber besser gemacht werden, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man den macht. Und deswegen glaube ich, das gilt so ein bisschen auszubalancieren, oder?
Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Punkt. Okay, wir haben jetzt bei den Tipps und Tricks viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, im Team auch die Bedürfnisse auf den Tisch zu legen. Und meine Erfahrung damit ist, dass das häufig, selbst wenn man anmoderiert, lasst uns mal über Bedürfnisse sprechen, das für viele total abstrakt ist. Was sind denn eigentlich Bedürfnisse? Was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Und damit diese tatsächlichen Bedürfnisse besprochen werden, glaube ich, dass es gut ist, wenn man visuelle Anker auslegt. Und was ich da empfehle, sind Bedürfniskarten, wo zum Beispiel sowas wie Wertschätzung, Anerkennung, Klarheit, einen Beitrag leisten, Stabilität und so weiter draufsteht, einfach wirklich nur ein Wort. Und die verlinken wir euch auch in den Shownotes, die kann man sich ausdrucken. Das hilft wirklich, immer wieder auf diese Bedürfnisebene zu kommen und nicht so viel über Strategien zu sprechen. Und daher dachten wir, wir geben der Community noch etwas ganz Handfestes mit auf den Weg und so ein bisschen ausschneiden, basteln, könnt ihr mit euren Kindern zu Hause machen. Das sind auch natürlich im NN-Style ganz bunt.
Und das heißt aber, die legen wir dann aus und ich orientiere mich daran, um quasi so in mich reinzufühlen, welches Bedürfnis ist gerade erfüllt oder nicht erfüllt, um dann eben nicht über Dinge zu sprechen, die vielleicht gar keine Bedürfnisse sind, sondern eher Strategien. Kannst du noch mal kurz sagen, was machen diese Karten eigentlich?
Genau, ich würde einfach eine Frage an das Team geben, jetzt als Führungskraft. Welche Bedürfnisse in der Zusammenarbeit in diesem Team sind für dich gerade erfüllt und warum? Und welche vielleicht auch nicht? Und dass dann diese Karten einfach gewählt werden oder man sagt, ach, wenn ich da sehe Verbindung, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir früher irgendwie, wo wir noch mehr im Büro waren, vor Corona irgendwie eine andere Kultur hatten und dass das jetzt gerade verloren geht und dass ich schon merke, dass ich das irgendwie ein bisschen bedauere. Und ich habe mal einen Satz gelesen, der eigentlich in einem Erziehungsbuch stand, aber wo es auch um bedürfnisorientierte Erziehung ging. Und zwar, Bedürfnisse erkannt ist halb erfüllt. Also allein, dass man sich gesehen fühlt, dass die Führungskraft oder das Team sich die Zeit nimmt, auf dieser Ebene miteinander zu sprechen, macht häufig eine Tür auf, die dann auch wieder dazu führt, dass ich eher zu Kompromissen bereit bin, dass ich verstehe, worum es der Person eigentlich geht. Und dann sind die Lösungen häufig zum Greifen nah. Und man muss fast die Teilnehmenden im Workshop zurückhalten, immer gleich, dann könnten wir ja dies oder das. Zu sagen, okay, lass uns erstmal nochmal alle Bedürfnisse, die im Raum sind, durchleuchten und dann wirklich, wenn wir da das Gefühl haben, damit sind wir fertig, dann über Lösungen sprechen.
Und in deinem Beispiel jetzt alleine, dass ich dann ausspreche, dass mein Bedürfnis nach Verbindung vielleicht gerade nicht so erfüllt ist, das kann ja neue Verbindung schaffen.
Ganz genau.
Ja, damit sind wir jetzt doch schon wieder am Ende unserer Folge. Wir hoffen sehr, dass wir für Julia und Anne hier so ein paar Lösungsideen herausarbeiten konnten. Freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback, was davon sinnvoll und was vielleicht nicht so hilfreich war, was ihr euch noch gewünscht hättet. Und vielleicht gucken wir noch mal kurz drauf, was haben wir denn eigentlich so rausgearbeitet? Was waren so die wichtigsten Themen heute?
Ja, ich würde auf jeden Fall schon mal die vier Ebenen reinrufen, die vier Spaces zu unterscheiden, das Problem genauer zu verstehen, nicht bei Homeoffice stehen zu bleiben, sondern wirklich aus den vier Ebenen rauf zu gucken. Dann in der Lösung einen klaren Prozess zu definieren, wie man zu der neuen Regelung kommt, die dann für alle gilt und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Dem Beziehungsraum angemessen zu berücksichtigen, also nicht in die Falle zu tappen, dass es eine rein organisationale Sache sei oder so, sondern natürlich spielen Beziehungen, Gefühle, Bedürfnisse eine Rolle, da also auch Raum dafür zu schaffen und ja, schlussendlich vielleicht auch einfach die Entscheidung zu treffen und sogar in Kauf zu nehmen, dass auch mal jemand damit unzufrieden sein könnte. Und dann guckt man vielleicht in 6 Monaten nochmal drauf und schaut, was man daraus macht.
Hast du noch was zu ergänzen, Elena?
Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Oh, danke.
Ja, Mensch, dann sind wir am Ende und passend zu dieser Folge verlinken wir euch auch wieder ein paar weiterführende Inhalte in den Shownotes. Also einmal haben wir bei Neue Narrative mal eine ganze Ausgabe zum Thema Raum gemacht, wo es genau darum ging, wo sollen wir arbeiten, wie können wir Arbeitsräume gestalten, wenn nicht alle am gleichen Ort sind. Wir verlinken euch auch einen Guide, den wir mal gemacht haben zum Thema Teambeziehungen, also wie lassen die sich im digitalen Raum stärken. Unsere Ausgabe 25 zum Thema Führung, da geht es auch viel um Fragen, die wir uns heute gestellt haben. Also was heißt es eigentlich heutzutage als Führungskraft noch diese Verantwortung zu nehmen, die ich habe. Und wir verlinken euch auch ein Cheat-Sheet mit 11 Kernarbeitsweisen für hybrides Arbeiten im Team. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, abonniert uns. Bewertet uns und wenn ihr selber eine Frage habt, schreibt sie uns bitte unbedingt. Schön, dass ihr dabei wart. Das war Fühlungsqualitäten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Auf Wiederhören.